Eintracht aus Braunschweig.
Dieser kleine Pissverein.
Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff.
Da ist nochmal so eine Power durch das Stadion gegangen. Das war richtig geil.
Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
Tobias, bist du eigentlich mehr Typ Dominostein oder Spekulatius?
Ganz klar Spekulatius. Dominosteine sind komplett ekelhaft. In meiner Meinung nach.
Du verallgemeinerst jetzt aber ganz schön fies.
Das ist jetzt, wieso? Ich mag Dominosteine überhaupt nicht.
Auch nicht, wenn man diesen oberen Marzipan-Gnitsch abknabbert? Mm-mm. Ja, weil das ist ja eigentlich das, was das Coole ist. Und darunter ist halt sehr viel Mittelmaß.
Schmodder.
Hm. Ja. Also auch Spekulatius.
Ganz klar. Da
sind wir uns ja einigermaßen einig.
Nein, das erste Mal.
Fast, also für diejenigen, die hier schon ewig zuhören.
Kommt nicht so oft vor.
Das kommt wirklich nicht oft vor. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier nochmal irgendwie herausfinden, welche Folgen. Wir sind ja in der besinnlichen Vorweihnachtszeit.
Genau. Das.
Wo wir uns schon mal einig waren. aber was gleich das nächste Thema sein könnte, wo wir uns so ein bisschen einig sind. Die Stimmung schlägt so ein bisschen um oder ist umgeschlagen bei der Eintracht. Jetzt auch in Punkten, also irgendwie war es ja in den Wochen davor schon so, dass man dachte, ja okay, irgendwie wird es ein bisschen besser, aber man hat halt noch nichts davon. Und jetzt ist der erste Auswärtspunkt, beziehungsweise die ersten drei Auswärtspunkte da. Tobi, du hast geschrieben, der Scherning-Effekt ist real. Nimm die Leute nochmal mit, die das nicht gelesen haben. Was meinst du damit genau?
Ich bin mir sicher, dass das jeder gelesen hat.
Ich bin mir sicher, dass kaum einer von unseren Hörern gelesen hat.
Ja, was meine ich damit? Ich meine, dass eben genau dieser Umschwung in Anführungszeichen jetzt erstmal gelungen ist und er es einfach geschafft hat, mit wenigen Kniffen aus einer wirklich, wie kann ich das vorweihnachtlich höflich formulieren? Ich will jetzt
strauchelnd?
Nicht strauchelnd aus einer strauchelnden Mannschaft eine zu machen, die zumindest mitspielen kann und eben auch hier und da dann mal einen Punkt holt. Ich meine, er hat jetzt in vier Spielen mehr Punkte geholt, als die Eintracht vorher insgesamt auf dem Konto hatte, nach 12. Und das mit, erstmal, weil er die Truppe vermutlich besser erreicht. Er ist kommunikativer als sein Vorgänger. Er hat taktisch aber auch ein paar Dinge geändert. Er hat auf zwei Achter umgestellt, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und das scheint auch eine Position wie gemacht für Fabio Kaufmann zu sein. Die Defensive ist stabiler, jetzt auch mit der Dreierkette, die ja offenbar gesetzt ist, obwohl er selbst ja eigentlich kein Dreierketten-Fan ist.
Spricht ja eigentlich für den Trainer, dass er so ein bisschen Pragmatismus über Philosophie setzt.
Genau, dass man guckt, was passt besser. Es ist natürlich längst nicht die Zeit, jetzt irgendwie hier in völlige Euphorie auszubrechen. Sie sind immer noch Vorletzter, sie haben 11 Punkte. Aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, ist zumindest gemacht. Inwiefern das dann nachhaltig helfen wird, das wird sich zeigen.
Ja, der Trainerwechsel hat sich in jedem Fall für die Stimmung schon mal ausgezahlt. So, ne? Also irgendwie wirkt es so, als wäre der Glaube auch so ein bisschen zurück. Gar nicht so sehr an den Klassenerhalt. Ich glaube, das ist allen auch bewusst, dass das noch ein Stück weit ist. Aber so dieser Glaube an die Wettbewerbsfähigkeit, ne? Und dass man mithalten kann, dass man eben auch mal ein Spiel, einen Rückstand drehen kann. Ich glaube, das ist ihm wirklich auch gelungen und er auch anzukreiden im positiven Sinne, dass das in so einer kurzen Zeit geklappt hat, weil am Ende ist es ja wirklich auch noch nicht lange die Zusammenarbeit, aber trotzdem ist schon viel zu sehen. Und was mir besonders auffällt eigentlich, dass so diese, auch in die Offensive, die Langbälle fast so ein bisschen weg sind. Ne? Genau. Also ist auch Spielkultur entstanden. Ja,
absolut.
Die Tore jetzt in Wiesbaden alle hervorragend rausgespielt. Und auch da ist schon eine klare Handschrift zu erkennen. Ich finde es einigermaßen erstaunlich, ehrlich gesagt. Hätte ich es gedacht, klares, nee, hätte ich nicht.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und du hast völlig recht. Es ist, das mittellange Naht wird nicht mehr so oft bemüht wie noch zuvor. Also sie versuchen, sich nach vorne zu spielen. Ich meine, jetzt mit den Stürmern, die am Anfang gegen Wiesbaden gespielt haben, Muldhaup und Gomez, ist die lange Naht auch schwierig, weil die beide jetzt nicht die Größten sind. Aber es ist ein spielerischer Ansatz zu erkennen und das ist schon mal erfreulich und da hat man ja vorher wirklich gedacht, das funktioniert nicht mehr, das klappt nicht so. Plus in dem Kommentar habe ich glaube ich geschrieben, er schert sich um Ämter und Titel so viel wie Kleinkinder um den Knigge. Was heißt, du hast gerade das Wort Pragmatismus schon in den Mund genommen. Er guckt wirklich, wie passt die Konstellation. Welche Teile passen am besten zusammen? Ne? Dieses Puzzlespiel ist noch nicht beendet, aber da geht dann eben Kapitän auch mal zur Pause runter. wenn der Trainer meint, naja, ich stelle jetzt mal um und andersrum funktioniert es vielleicht besser.
Mhm. War in Wiesbaden jetzt schon wieder, muss man ja sagen. In Hamburg war das auch schon der Fall, dass Jannis Nicolaou zur Pause runter ist. Ja, der wirkt so ein bisschen wie einer der Verlierer dieser ganzen Geschichte. Kriegt seine Form noch nicht so richtig wiedergefunden. Ne? Weiterhin auch wirkt so ein bisschen nicht frei im Kopf, bisschen belastet von der ganzen Situation. Und bin mal gespannt, ob der gegen Kaiserslautern jetzt am Sonntag von Beginn an rausgeht. Weil die zweite Hälfte gegen Wiesbaden, klar, das kann man jetzt natürlich nicht nur an ihm festmachen. Aber es lief dann einfach deutlich besser. Und für Schärning dürfte es kaum Gründe geben, daran viel zu ändern. Außer einen, der leider erzwungen ist, nämlich Fabio Kaufmann.
Ja, erneut fehlt der Top-Torjäger.
Ja, erst Ujai, jetzt Kaufmann. Was passiert als nächstes? Mhm. Wer ist denn eigentlich dahinter in der Torjägerliste mit? Da ist ja schon, also klar, Kaufmann, Ujai. Und dann gibt es noch irgendjemanden, der schon zwei Tore hat?
Ich überlege. Ich glaube nicht.
Fast nicht, ne? Gut, man merkt, wir sind wieder bestens vorbereitet.
Es sind ja insgesamt 14 Tore erst. Also davon haben die beiden die Hälfte gemacht.
Ja.
Gomez hat eins gemacht, Philippe hat eins gemacht, Ivanov hat eins gemacht, Bicakcic hat eins gemacht, Krüger hat eins gemacht, Helgason hat eins gemacht und Donko hat eins gemacht.
Da haben wir sie.
War das richtig?
Ja, das könnte gut sein. Das heißt aber, ja, jetzt sind die alle die Top-Torjäger.
Ist doch umso besser. 7 Top-Torjäger.
So, ja. Super.
Siehste, kann wer kann man, das schon sagen? Dreht man es immer, wir sind doch hier gerade bei der besinnlichen Weihnachtszeit, wir sehen alles positiv. Sehen wir es doch mal so.
Okay, ich will aber in diese Positivität noch mal so ein bisschen eingrätschen. Die zwei Siege unter Schärning waren natürlich auch nur in Häkchen gegen Osnabrück und Wiesbaden.
Ist ja egal, es gibt da trotzdem 3 Punkte.
Das stimmt, aber wenn man sagt, okay, Liga angekommen und in der Saison und in der Wettbewerbsfähigkeit angekommen, das waren jetzt auch nur die Aufsteiger. Hältst du da irgendwie gegen oder ist das Argument auch valide?
Ja, na, ein Stück weit ist es valide, wobei man sagen muss, dass Wien Wiesbaden schon 21 Punkte hat. Also die haben natürlich, jetzt haben sie auch ein Tief, ne? Und bei denen ist jetzt vielleicht irgendwie so dieser Aufstiegsschwung ein bisschen weg. Bei Osnabrück war er nie da, außer beim Sieg gegen Hamburg, kurze Zeit. Auf der anderen Seite ist es jetzt erstmal egal. Also, und man muss ja dazu sagen, dass auch das Spiel gegen Hamburg war, eine Hälfte war nicht gut. Dann liegst du dann 2-0 hinten. Aber wenn Fabio Kaufmann eine Schuhgröße kleiner trägt, dann geht das wahrscheinlich am Ende 2-2 aus. Natürlich muss man auch sagen, da haben die Hamburger vielleicht auch einen Gang rausgenommen und das vielleicht alles nicht mehr so ganz ernst genommen und gedacht, wir bringen das jetzt hier irgendwie entspannt über die Bühne. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja da dann auch vernünftig gespielt. Mhm. Es war jetzt nicht überragend, um Gottes Willen, ne? Gegen Fürth das Gleiche. Das war jetzt auch kein super tolles Spiel, aber sie waren auch gegen diese Mannschaft nicht schlechter. Mhm. Und jetzt, das war jetzt hier irgendwie Bayer Leverkusen Fußball, schließen wir aus, glaube ich.
Aber schon erstaunlich, dass sie immer nur eine Halbzeit können.
Ja, das ist halt das, was noch ein bisschen fehlt.
Ne? Also ich finde es ja auch einen Satz von Daniel Schärning immer ganz interessant, dass er sagt, die Jungs sind manchmal ein bisschen selbst überrascht, wie gut sie eigentlich Fußball spielen können. Und Ron-Torben Hoffmann hat auch nach dem Spiel in Wiesbaden jetzt gesagt, das Selbstvertrauen, das nicht mehr da war, es ist zurück. So, und je mehr natürlich dieses Selbstvertrauen auch zurückkommt und je bewusster sich die Spieler auch der eigenen Stärken sind, desto mehr kann man sich wahrscheinlich auf solche Phasen freuen, dass dann auch mal über eine Halbzeit, mal 60 Minuten lang einfach Fußball kultiviert wird, was wirklich ein unfassbar großer Schritt wäre, würde Schärning das so schnell schaffen.
Ja, wäre es. Also allerdings ist bei dem Rückstand, den sie schon haben, ist der Schritt vielleicht schon notwendig?
Ja, also eigentlich musst du ja pragmatisch denken und gucken, schon wieder? Das ist ja wieder der große Pragmatismus, dass du irgendwie irgendwo deine Punkte sammelst, um wieder auf Tuchfühlung zu kommen. Und das haben sie ja so ein Stück weit geschafft mittlerweile schon. Und wenn jetzt am Sonntag gegen Kaiserslautern noch ein Sieg herausspringt, dann wäre ja wirklich das rettende Ufer wieder so ein Stück weit in Sichtweite. Und nicht nur das, sondern auch die Konkurrenz, die dann im Keller merkt, oh Mist, wir hatten eigentlich schon nach 12, 13, 14 Spieltagen unsere beiden festen Absteiger ausgemacht mit Osnabrück und Eintracht, die kommen natürlich auch nochmal so ein bisschen ins Denken und überlegen vielleicht sich noch 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, was da passieren könnte. Und wenn du dann in so einem Lauf drin bist, dann kannst du auch mal bis ganz nach unten durchgereicht werden. Solange natürlich Eintracht weiter punktet, aber zumindest der Glaube daran ist zurück. Und das, finde ich, ist schon wirklich eine große Errungenschaft unter dem neuen Trainer und auch in der neuen Konstellation. Also es ist ja nun nicht nur der neue Trainer, es ist ja auch nochmal Vollmann weg, es ist Benny Kessel da, der viel auch hinter den Kulissen arbeitet und auch Veranstaltungen auch macht mit Sponsoren und Fans und die versucht mitzunehmen und so ein bisschen von dem Weg zu überzeugen. Schon ganz interessant, was sich da entwickelt, und es ist auf jeden Fall ein bisschen heller
geworden. Gegen Kaiserslautern nicht gewinnen.
Wäre dann schon wieder alles im Argen?
Nee, aber dann ist rennst, dann hast du natürlich in der Rückserie, ziemlich dicken Brocken nach wie vor zu schlucken. Ne? Ich meine, du hast zweimal gewonnen, du hast ein bisschen Boden, hast du gut gemacht. Aber die anderen punkten ja auch hin und wieder mal. Also gerade die drüber stehen, das kann man jetzt halt so und so sehen. Ne? Ich sehe das. Wir wollen es natürlich nach wie vor, hoffen wir, dass es funktioniert. Und wenn sie das Spiel gewinnen gegen Kaiserslautern, dann tritt wahrscheinlich genau das ein, was du gerade gesagt hast. Ne? Dann denken die anderen, okay, die müssen wir doch noch auf dem Zettel haben. Und die Truppe selber weiß, okay, wir haben jetzt hier gepunktet in den letzten Spielen. Die anderen sind wieder in Sichtweite. Jetzt kommen wir mal von hinten und greifen an. Und jetzt ist vielleicht auch wirklich nicht die Zeit, sich schon so konkret mit diesem Ziel Klassenerhalt zu beschäftigen. Natürlich ist das allem übergeordnet, aber du musst jetzt, so blöd das klingt, dann einfach in deinem Rhythmus bleiben und halt einfach gucken, okay, wir sehen jetzt zu, dass wir kontinuierlich punkten, was die anderen machen, können wir sowieso nicht kontrollieren, und dann schauen wir hin und wieder mal, na gut, wie sieht's denn aus, wie nah können wir denn rankommen?
Ich glaube aber gar nicht, dass das so sehr von dem Ergebnis am Sonntag abhängt. Also selbst wenn dort nur ein Häkchen, ein Unentschieden oder auch eine knappe Niederlage rausspringt, ändert das nichts daran, dass die grundsätzliche Glaubensfrage hier so ein bisschen geklärt ist. Mhm. Und wenn du dann noch als Spieler und auch als Trainerteam ja sagen kannst, okay, wir haben jetzt eine Winterpause, wir können uns noch ein bisschen mehr auf Inhalte fokussieren, können vielleicht den Kader auch so ein bisschen anpacken und vor allem verschlanken, um auch Unzufriedenheiten möglicherweise aus dem Weg zu räumen, vielleicht doch den ein oder anderen Transfer gezielt nochmal dazu zu holen. Ich glaube schon, dass das relativ unabhängig von dem Kaiserslautern-Ergebnis schon einen gewissen positiven Vibe hat. Mhm. Also klar, wenn die jetzt 0-5 verlieren oder so, dann wäre das nochmal ein schöner Schlag in die Magenkuhle. Aber so dieser grundsätzliche, dieses Vertrauen ineinander.
Dieses, wir können gewinnen.
Wenn es passt, gewinnen wir. Und wenn wir eine richtig gute Leistung bringen, dann holen wir hier einfach die Punkte. Dann holen wir 3 Punkte so. Und das war ja in der ersten Hälfte der Hinrunde einfach überhaupt nicht spürbar, dass da überhaupt auch nur irgendjemand dran geglaubt hätte.
Es gab auch wenige Spiele, in denen man das Gefühl hatte, es könnte passieren. Also sie hatten gegen Paderborn dann eine gute Phase, wo sie Riesendinger haben liegen lassen. Da lagen sie aber auch schon relativ zügig hinten. Und schon richtig, was du sagst.
Manchmal, ne? Also nicht immer,
ja,
aber
manchmal. Ich stimme dir jetzt zu, weil ja
Weihnachten ist. Das tut dir weh, ne?
Weil ja Weihnachten ist. Ja, ich kneife mich dabei nebenbei.
Du bist wieder krankgeschrieben über die Feiertage.
Genau.
Ja, so kennt man dich. Nee, aber schon, schon interessant, die ganze Lage. Jetzt haben wir vorhin noch einmal so ein bisschen gesprochen, auch wie Scherning das geschafft hat. Wir hatten dann auch die Offensive erwähnt, aber vor allen Dingen defensiv ist es, glaube ich, ne, auf der Defensive fußt so ein bisschen der Aufschwung. Ich glaube, 7-6 Tore haben sie jetzt in den 4 Scherning-Spielen.
Übrigens
jetzt
auch genauso viele Tore gemacht wie in den 12 Spielen vorher gemeinsam zusammen, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm. Und jetzt, genau, aber diese 6 Gegentore in 4 Spielen, das wirkt jetzt erstmal nicht bombastisch. So ist keine Statistik, für die man sich eigentlich abfeiern könnte. Aber man muss ja auch, ja, wie Peter Vollmann schon immer sagte, differenzieren. Und das von diesen 6 Gegentoren.
Das ist gerade ein rheinischer Dialekt, den du versucht hast.
Ja, ich hab's probiert, aber okay, das kann ich nicht.
Erzähl weiter.
Von diesen 6 Gegentoren einfach 5 nach Standards gefallen sind, finde ich eine absolut krasse Geschichte eigentlich.
Und das kann halt eigentlich nicht sein. Also vor der Saison hieß es dann auch unter Jens Hertel noch, wir wollen zusehen, dass wir vorne bei Standards gefährlich sind, weil gerade als Mannschaft, die jetzt nicht zu den spielerisch Besten gehört, kann man dadurch den einen oder anderen Extrapunkt sammeln, und jetzt läuft es genau andersrum. Vorne haben sie, glaube ich, einmal nach einer Standard getroffen. Das war das Ivanov-Tor, wenn ich mich nicht irre. Und hinten hagelt's nach Ecken und nach Freistößen und nach Strafstößen, und du fängst dir halt im Grunde fast jedem Spiel ein Tor nach einer Standard.
Mhm. Ich verstehe das aber auch so wirklich gar nicht, weil die haben ja viele Lücken auch drin und auch Kollegen, die richtig gut in der Luft sind, aber Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du immer mit dieser Statistik konfrontiert bist und dann gehst du ins nächste Spiel und denkst, ja, nee, diesmal auf jeden Fall bleiben wir zu null. Wupp, rutscht einer aus und das Ding hängt im langen Winkel nach ein paar Minuten und dann hast du es wieder. Ne? Also das muss einfach besser werden. So, es kann nicht so eine konkrete Schwäche sein. Also ist so eine erstaunliche Schwäche eigentlich,
das ist so,
was daraus wird. Wie kriegst du denn sowas trainiert?
Tja, das ist, wahrscheinlich ist es irgendwo auch eine Frage der breiten Brust, wie du gerade schon gesagt hast.
Also, Bruno Labbadia, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, der hat immer gesagt, Standards verteidigen ist Mentalität.
Ja.
Und schieb deinen Gegenspieler einfach weg, pack ihn an, zieh ein bisschen um, so dass er zumindest nicht gezielt zu einem Kopfball oder zu einer Verlängerung kommt oder so. Und das, genau das, dieses so ein bisschen giftige Partisanentum in der Verteidigung bei Standards. Das fehlt mir so ein bisschen. Aber hat natürlich auch mit Anthony Uccia zu tun.
Auch das.
Und das ist auch klar belegbar.
Nicht nur vorne, sondern auch hinten.
Klar belegbar, genau. In den seit dem Nürnberg-Spiel kassiert Eintracht praktisch in jedem Spiel ein Gegentor nach Standard. Und das ist genau die Zeitphase, in der Uccia fehlt, der eben nicht nur vorne die Dinger reingewämst hat, sondern auch hinten auf dem ersten Pfosten immer mal alles weggeholt hat, was da kurz kam. Und genau diese Position ist bei Eintracht aktuell echt schlecht besetzt. Egal, wer es dann macht, also es geht gar nicht konkret gegen eine Person, sondern gegen die Ausübung dieser Aufgabe. Das funktioniert einfach nicht. Schade, aber vielleicht erleben wir noch ein Weihnachtswunder und die Eintracht kriegt gegen Kaiserslautern, gegen die Roten Teufel an Weihnachten. Ist das nicht ein überchristliches Bild? Bist du eigentlich noch in der Kirche?
Nee.
Okay.
Du?
Nein.
Musst du nochmal überlegen.
Musst du nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt als
überlegen.
Ob es da jetzt Probleme unter dem Weihnachtsbaum gibt. Ich weiß. Egal.
Nee. Wir kriegen doch eh nichts, nur unsere Kinder kriegen noch Geschenke.
Aber das ist auch richtig so.
Das ist auch richtig so.
Und vielleicht werden ja die Eintracht-Fans noch beschenkt, um den Bogen nochmal ganz rauszuspannen.
Ja, bei Kaiserslautern läuft es ja im Moment auch nicht so prickelnd.
Nee, die haben irgendwie 3-0 gegen Düsseldorf geführt und seitdem nur noch verloren.
Seitdem, ich meine, letzten 7 Spiele, Ligaspiele, einen Punkt. Also, da ist...
Kennt man auch aus Braunschweig.
Da brennt dann auch der Weihnachtsbaum.
Ja, und die haben den Trainerwechsel jetzt auch vollzogen, haben dann erstmal keinen unmittelbaren Effekt in der Liga. Dimitrios Gramotzes war ja auch bei Eintracht mal ein Thema. Auch gar nicht vor allzu langer Zeit, nämlich in der... Fitzner-Phase soll sich die Eintracht auch intensiv mit Gramotzes beschäftigt haben, der aber abgesagt haben soll. So zumindest unsere Informationen. Jetzt ist er in Kaiserslautern und trifft auf die Eintracht. So schnell geht's im Fußball manchmal. Wie schätzt du denn die Lautere ein?
Naja, ich gehe davon aus, dass denen schon jetzt ein bisschen die Beinchen zittern. Und das Komische ist ja, dass eigentlich die ganze Saison lang umgekehrt der Fall gewesen ist. Ne? Eintracht hat im Grunde nie ein Spiel gewonnen und war dann natürlich immer irgendwie, da gehst du dann auf den Platz und denkst, oh nee, hoffentlich fangen wir jetzt nicht in den ersten 20 Minuten wieder ein und jetzt plötzlich könnte ich mir vorstellen, dass es auf einmal andersrum läuft. Dass da ein Gegner kommt, der sicherlich ein Stück weit verunsichert ist, anders geht's ja kaum. Jetzt nach so einer Serie, und wir haben es jetzt gerade schon lang und breit hier besprochen, die Blau-Gelben, die haben jetzt, da ist die Brust jetzt ein Stück weit breiter geworden in den letzten Wochen.
Was tippst du denn?
Ich tippe auf ein 2-0.
Okay, dann wäre die
Tour. Wolltest du das auch machen?
Nee, ich würde unentschieden tippen, um die Lars-Rücker-Formel aufzulösen. Der ja eine Niederlage, einen Sieg, ein Unentschieden in den 3 Spielen vor Weihnachten getippt hat. Und weil er ja sowieso unser großer Seher ist.
Das ist so, ja.
Der Prophezeier, eigentlich unser Heiland. Können wir ihn jetzt hier damit abfrühstücken, oder? Schöne Grüße.
Auch unser Weihnachtsmann?
Das weiß ich noch nicht, aber es steht, glaube ich, in seinem Arbeitsvertrag, dass er so einmal pro Jahr so eine Rolle auszufüllen hat.
Ach so.
Bei dir steht, hast du noch nicht gesehen? Du bist der Osterhase.
Ich bin der Osterhase. Ach so. Na gut.
Wusstest du noch nicht. Na gut, ich werde nächstes Jahr nochmal berichten, ob das dann.
Kann ich gut mitleben.
Wir werden uns aber vor Ostern nochmal hören, wahrscheinlich sogar nächste Woche nochmal. Wünschen einen schönen dritten Advent. Gute Vorweihnachtszeit sowieso. Und vielleicht gibt es nächste Woche nochmal einen erfolgreichen Eintracht-Podcast. Wir schauen mal. Bis dahin erstmal alles Gute.
Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.